ziemlich genau einem halben Jahr haben wir unsere erste Folge veröffentlicht und damals haben wir uns vorgenommen, dass wir hier quer durch die Gesellschaft reisen wollen, um in möglichst viele verschiedene Berufe und Lebensrealitäten einen Einblick zu bekommen. Und daher freuen wir uns sehr, dass wir heute in einer ganz neuen Branche sind, und zwar der Luftfahrt. Denn bei uns zu Gast ist die Pilotin Anna Chimicek. Anna ist bei der Lufthansa City Airline auf der A320-Familie und hat vor kurzem ihre Homebase von Brüssel zu Frankfurt gewechselt. Sie wusste schon immer, dass sie Pilotin werden möchte und hat direkt nach der Schule ihre Ausbildung dazu begonnen. Diese musste sie allerdings für 3 Jahre wegen Corona pausieren und war dann nach dem Abschluss zunächst Flugbegleiterin in Wartezeit, bevor sie ihren ersten Flug als Pilotin machen konnte. Über ihren Weg und ihren Joballtag berichtet sie auch auf ihrem Instagram-Account All Around by Anna und in ihrem Podcast Cockpit Diaries. Liebe Anna, wir alle erleben deinen Beruf, wenn wir fliegen, denn ihr bringt uns sicher ans Ziel. Doch nur selten bekommt man wirklich einen Einblick in die Arbeit im Cockpit. Daher freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei From 9 to Life.
Danke für die Einladung und für das Intro. Das ist ja der Wahnsinn.
Sehr
Vielen
gerne.
Dank.
Ja, auch von mir nochmal hallo Anna, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Wir starten in unserem Podcast immer mit den gleichen drei schnellen Fragen und die stellen wir heute natürlich auch dir. Verrat uns doch mal, was der schönste Teil an deinem Job als Pilotin ist.
Es fällt mir sehr schwer, das schnell zu beantworten, aber das Schönste ist eigentlich wirklich, Menschen sicher an ihr Ziel zu bringen. Die haben da ja meistens auch was vor, sind im Urlaub, sehen irgendwie Familie wieder und ja, man verbindet irgendwie einfach so ein bisschen die Welt miteinander und das ist was, was mir ganz doll viel Spaß macht.
Richtig cool. Was fordert dich denn am meisten heraus in deinem Joballtag?
Ich denke, dass es so der unregelmäßige Arbeitsalltag ist. Man muss einfach auch an Tagen funktionieren, an denen man mitten in der Nacht aufgestanden ist oder schon mehrere frühe Dienste hintereinander hatte. Und im Privaten muss man sich dann einfach gut organisieren können. Aber das muss wahrscheinlich auch jeder, der im Schichtdienst arbeitet.
Und was ist etwas, was möglicherweise die wenigsten Menschen über deinen Job als Pilotin wissen?
Ich glaube, viele wissen tatsächlich gar nicht, dass die Ausbildung nur ungefähr 2 Jahre geht. Also das ist auf jeden Fall der Teil, in dem man dann die Grundausbildung abgeschlossen hat. Und die Musterberechtigung, das Typewriting, das macht man dann meistens bei einer Airline. Aber ja, für die Grundausbildung braucht man nur knapp 2 Jahre. Das geht ganz schnell.
Lass uns da doch direkt einmal tiefer einsteigen, denn ich hatte ja in der Vorstellung schon grob deinen Werdegang umrissen. Aber erzähl doch noch mal in deinen eigenen Worten, wie sah dein Weg aus, beziehungsweise wie sieht der Weg auch allgemein aus, bevor man als Pilotin oder Pilot seinen ersten eigenen richtigen Flug fliegen kann?
Ja, also das ist von Flugschule zu Flugschule definitiv auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber an meiner Flugschule war es so, dass ich erstmal ein 3-tägiges Assessment machen musste. Und als ich das bestanden hatte, durfte ich dann anfangen. Da startet man mit 12 Monaten Theorieunterricht, macht dann die Theorieprüfung und dann geht es erst in die Praxisphase. Und die erste Praxisphase ist auf kleineren Flugzeugen. Ich versuche das immer so zu erklären, dass das auf Flugzeugen mit einem Motor ist, also einem Propeller quasi. Und wenn man das dann geschafft hat, dann geht es in die zweite Flugphase mit zwei Propellern. Das ist dann schon ein bisschen größeres Flugzeug, aber immer noch ein kleines Flugzeug. Und wenn man das dann abgeschlossen hat, dann kommt eigentlich erst der nächste große Schritt bei den Airlines. Man macht dann ein Type-Rating, macht quasi ein spezifisches Training für ein bestimmtes Flugzeugmuster und geht dann ins Line Training under Supervision, LIFOs nennt man das auch, bei der Airline und fliegt dann das erste Mal Passagiere im Linienbetrieb und hat aber immer noch einen Ausbilder neben sich sitzen. Und irgendwann fällt er dann auch weg nach dem Line-Check und dann ist man quasi fertig ausgebildete Pilotin oder fertig ausgebildeter Pilot.
Wahnsinn. Und ich stelle es mir, du hast jetzt ja gerade schon beschrieben, es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, aber ich stelle es mir trotzdem super aufregend vor, wenn man dann das erste Mal wirklich Passagiere fliegt. Wie hast du deinen ersten Flug erlebt?
Ich muss sagen, ich war da ehrlich gesagt ziemlich im Tunnel und man ist so fokussiert, dass man das währenddessen gar nicht so richtig begreift, dass man da jetzt gerade so ein großes Passagierflugzeug von A nach B fliegt. Man arbeitet wirklich so viele Jahre auf diesen einen Moment hin und realisiert das dann aber erst so richtig. So war es auf jeden Fall in meinem Fall, wenn es dann vorbei ist und man wieder zu Hause sitzt und man mal so ein bisschen Zeit hat, das sacken zu lassen, weil man einfach ja, da wirklich sehr angespannt auch ist und auch einfach permanent Dinge zu tun hat, ja.
Und du hast es ja gerade schon angedeutet, du hast absolut keinen 9-to-5-Job und wahrscheinlich auch nicht die klassischen 30 Urlaubstage, sondern wirklich sehr, sehr verschiedene Arbeitszeiten. Ihr bekommt ja auch jeden Monat quasi einen neuen Dienstplan. Vielleicht magst du noch mal grob darstellen, wie viele Tage du im Monat arbeitest und wie viele Flüge du vielleicht grob im Monat fliegst.
Das variiert auf jeden Fall je nach Airline oder Einsatzbereich, also ob man jetzt auf der Kurz- und Mittelstrecke oder ob man auf der Langstrecke fliegt, variiert das. Aber im Schnitt würde ich sagen, arbeite ich so ungefähr 15 bis 18 Tage im Monat. Mal mehr, mal weniger, im Winter weniger, im Sommer mehr, wenn einfach mehr geflogen wird. Und an manchen Tagen hat man nur zwei Flüge, bedeutet, man fliegt hin und wieder zurück und ist dann abends wieder zu Hause. Und an manchen Tagen fliegt man aber auch mehrere Flüge hintereinander, mehrere Tage hintereinander und wacht dann jeden Tag in einem anderen Hotel in einer anderen Stadt auf. Genau, also gerade auf Kurzstrecke kann ein Arbeitstag aus mehreren Starts und Landungen bestehen. Auf der Langstrecke ist das natürlich nicht so, weil man dann einmal eine lange Zeit an der Destination fliegt. Da übernachtet man dann und dann fliegt man wieder zurück und dann ist der Umlauf, nennt man das quasi. Also eine Tour ist dann zu Ende.
Und gibt es noch mehr so Hauptunterschiede zwischen Kurzstrecke und Langstrecke? Gibt es irgendwas, was du vielleicht auch lieber magst?
Ja, ich habe als Flugbegleiterin nur auf der Langstrecke gearbeitet und jetzt arbeite ich als Pilotin nur auf der Kurz- und Mittelstrecke. Und ich muss sagen, dass ich schon so ein bisschen vermisse. Man hat einfach nochmal ein intensiveres Crewleben, würde ich sagen. Zum einen hat man eine größere Crew, weil das Flugzeug größer ist und dann arbeiten da einfach mehr Menschen zusammen und man hat meistens mehr Zeit vor Ort im Hotel als auf der Kurzstrecke, weil man einfach auch eine Zeitverschiebung hat. Man hat Jetlag und die Ruhezeiten sehen da einfach so ein bisschen anders aus und da hat man dann natürlich mehr Möglichkeiten, sich mit der Crew auch zum Essen zu treffen, im Layover vielleicht was zu machen. Aber wenn ich abends irgendwie in London ins Hotel komme und am nächsten Morgen um 5 Uhr morgens schon wieder abgeholt werde, dann bin ich froh, wenn ich es schaffe, irgendwie was zu essen, zu duschen und meine Sachen wieder so zu packen, dass es wieder losgehen kann und vielleicht mal kurz zu Hause anzurufen. Und da bleibt dann manchmal nicht viel Zeit für dieses Crewleben, was ich eben auch sehr schätze. Es hat definitiv beides seine Vor- und Nachteile und ich denke, alles kommt irgendwie zu seiner Zeit. Die Langstrecke, die wird irgendwann auch wieder kommen. Ich genieße die Kurzstrecke gerade sehr, aber ich trauere der schon auch ein bisschen hinterher, muss ich ehrlich sagen. Manchmal vermisse ich das schon sehr, weil es auch immer so ein bisschen so ein Gefühl von, wir gehen alle zusammen auf ein Abenteuer hat, weil man einfach wirklich ans andere Ende der Welt zusammenfliegt. Und das ist irgendwie was, was ich immer noch sehr faszinierend finde. Und ich freue mich total drauf, dass ich das irgendwann dann auch mal wieder haben kann.
Cool. Und wenn du gerade die Kuh ansprichst, eine spontane Frage dazu. Ist es dann so, dass triffst du wirklich auf den Flügen immer wieder die gleichen Crewmitglieder oder sind es doch so viele, die bei der Airline arbeiten, dass man sich nur vereinzelt wieder sieht?
Kommt auch immer wieder auf den Flugbetrieb an. Mein Flugbetrieb ist jetzt gerade, weil Lufthansa City Airlines die jüngste Lufthansa Group Airline ist, ist der Flugbetrieb noch nicht so groß wie jetzt beispielsweise bei der Mainline, wie bei Lufthansa. Bei Lufthansa, als ich als Flugbegleiterin gearbeitet habe, da arbeiten 20.000 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen und da trifft man sehr selten auf dieselben Kollegen. Und jetzt bei meiner Airline ist es aber definitiv so, dass man öfter auch mal bekannte Gesichter sieht. Es ist aber schon so, dass die Teams jeden Tag unterschiedlich sind und man sich jeden Tag wieder auf eine neue Gruppendynamik auch irgendwie einlassen muss.
Und wenn du dann die Langstrecke fliegst, dass du dann auch wirklich auch Zeit vor Ort hast, ist das dann auch ein Urlaub für dich? Also kannst du da abschalten? Wie sehen diese Tage aus?
Also es kommt auch so ein bisschen auf die Destination wahrscheinlich drauf an. Also ich weiß noch, ich bin einmal nach Osaka in Japan geflogen und da bin ich dann irgendwann morgens angekommen. In Deutschland war es mitten in der Nacht und dann musste ich aber noch den ganzen Tag da quasi irgendwie rumbringen. Und ja, man hat dann manchmal das Gefühl, man ist irgendwie, läuft da rum wie so eine halbe Leiche, weil man halt einfach müde ist. Also es ist definitiv so, dass die Ruhezeit Zeit ist, um ja, sich irgendwie auszuruhen. Aber man kann natürlich auch Sachen machen und das ist total toll, wenn man Zeit an so einem fremden Ort hat. Und natürlich macht man auch mal einen Ausflug oder ja, nimmt sich eben Sachen vor, die man sehen möchte. Aber primär heißt diese Ruhezeit Ruhezeit, weil man eben zur Ruhe kommen soll, damit man dann den Rückflug wieder ausgeruht antreten kann. Und deswegen, ja, man ist da immer so ein bisschen eingeschränkt in dem, was man dann wirklich schafft. Man bewegt sich auch nicht weit von dieser Destination dann weg, weil man muss ja wieder pünktlich, wenn der Crewbus wieder dasteht, zur Abfahrt dastehen und seinen Dienst antreten. Deswegen, ich glaube, es ist jetzt nicht mit Urlaub vergleichbar, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man die Welt sieht und ja, dass man da definitiv schon viel von mitbekommt, ja.
Ich würde gerne noch einmal zurück zu deinem Arbeitsalltag, den du ja eigentlich gar nicht hast. Wie läuft denn ein Flug von A bis Z ab? Also wie viel früher kommst du am Flughafen an? Wann endet dein Arbeitsalltag?
Ja, wir sind normalerweise so circa 1 Stunde bis 1,5 Stunden vor Abflug am Flughafen und ja, haben vorher im besten Fall schon unsere Flugvorbereitung individuell jeder für sich gemacht. Wir haben uns das Wetter angeguckt, die Route, haben uns mal Gedanken darüber gemacht, wie viel Treibstoff wir gerne mitnehmen möchten, haben uns technische Einträge des Flugzeugs angeschaut, dann kommt man zusammen und bespricht das mit dem Kapitän und danach bespricht man sich nochmal mit dem Rest der Crew, mit der Kabine und dann geht man zusammen zum Flugzeug, dann bereitet man das Cockpit vor und dann geht es eigentlich auch schon mit dem Einsteigevorgang los. Dann steigen die Passagiere ein, man fliegt wohin, dann steigen die wieder aus, dann steigen wieder neue Passagiere ein und dann fliegt man wieder zurück. Und genau, so es ist mal eigentlich auch so ein bisschen wie Zug- oder Busfahren am Ende des Tages. Also es ist genauso kann man sich das eigentlich vorstellen. Und wenn der Flug dann beendet ist oder der Arbeitstag zu Ende kommt, dann warten wir, bis alle Gäste ausgestiegen sind. Ja, machen da, bereiten den Flieger quasi für die Nacht vor oder für die nächste Crew, übergeben den. Manchmal müssen wir Sachen dokumentieren, manchmal kommen da noch organisatorische Themen dazu, aber dann verlassen wir den Flieger quasi und gehen entweder nach Hause oder ins Hotel.
Und ich glaube, ihr seid ja die meiste Zeit zu zweit im Cockpit. Wie teilt ihr euch da die Aufgaben auf?
Es gibt immer einen Pilot Monitoring, nennt sich das, und es gibt einen Pilot Flying. Der Pilot Flying ist der oder diejenige, die das Flugzeug fliegt, und der Pilot Monitoring ist der oder diejenige, der das Geschehen so ein bisschen monitort. Der macht beispielsweise auch den Outside-Check, der funkt, ist mit der Flugsicherung in Kontakt und unterstützt und monitort, während der Pilot Flying sich quasi nur aufs Fliegen konzentriert, und da wechselt man sich dann meistens ab. Es ist auch nicht so. Die Frage kommt ganz oft, bist du denn jetzt eigentlich richtige Pilotin oder nur Co-Pilotin? Da gibt es keinen Unterschied. Also ich bin in meiner Rolle, was den Rang anbelangt, bin ich in Anführungsstrichen Co-Pilotin, nennt sich First Officer oder Erste Offizierin. Und dann habe ich einen Kapitän oder eine Kapitänin, aber das unterscheidet sich quasi nur in unserem, was heißt Verantwortungsbereich, aber in der Hierarchie. Der ist halt der Kapitän oder die Kapitänin ist für alles, was an Bord passiert, quasi in letzter Instanz einfach verantwortlich und hat da die Entscheidungsgewalt. Aber die Aufgaben, die wir quasi an Bord übernehmen, die übernehmen wir beide gleichberechtigt oder gleichmäßig und wechseln uns dann da immer ab.
Du hast gerade die Entscheidungsgewalt erwähnt. Welche Entscheidung trefft ihr denn wirklich selber im Cockpit für euch selbst und was ist strikt durch Regeln, Prozesse vorgegeben?
Das meiste ist eigentlich strikt durch
Okay.
Regeln und Prozesse und Verfahren vorgegeben. Aber wir sind natürlich auch dazu ausgebildet, dass wir nicht nur, weil sonst könnten das auch Roboter machen da vorne den Job, dass wir nicht nur nach unseren Büchern handeln, sondern es gibt schon auch Situationen, in denen man seinen logischen Menschenverstand einschalten muss. Das nennt sich auch Good Airmanship. Und wir können schon Prozesse auch optimieren. Es gibt schon Handlungsspielraum, den wir haben, aber das bewegt sich alles in einem festgesteckten Rahmen. Und das ist auch gut so, weil wir eben auch immer mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten und wir müssen uns einfach darauf verlassen, dass jeder gleich arbeitet. Ja, weil sonst müssten wir ja jedes Mal wieder uns einarbeiten mit einer anderen Person, wenn es jeder unterschiedlich machen würde.
Und du hattest ja bei der Frage am Anfang, was dich in deinem Job herausfordert, schon erwähnt, dass es Herausforderung ist, diese Schichtarbeit und parallel noch ein Privatleben zu managen und das alles unter einen Hut zu bekommen. Inwiefern ist denn wirklich ein regelmäßiger Alltag in deinem Privatleben möglich? Also kannst du sowas wie feste Hobbys haben?
Leider nicht. Das ist das
Okay.
Einzige, wo ich sagen muss, das fehlt mir manchmal schon. Ich habe früher viel geturnt und Ballett getanzt und ich habe das dann aufgehört, als ich an die Flugschule gegangen bin und habe gedacht, naja, vielleicht kann ich das irgendwann mal wieder anfangen, aber das ist leider nicht der Fall. Also das ist wirklich sehr schwer, weil ich einfach nicht jede Woche Dienstag von 7 bis 8 Uhr zum Training kommen kann. Ja, das ist wirklich was schwierig ist. Es gibt bestimmt Leute, die das auch irgendwie hinbekommen, die dann vielleicht auch noch eine Nebentätigkeit am Boden haben. Da gibt es auf jeden Fall Modelle, die nicht nur fliegen, sondern vielleicht auch was innerhalb der Firma noch im Büro machen. Aber ja, wenn man so Vollzeit fliegt mit dem Dienstplan im Schichtdienst, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall schon eine große Herausforderung.
Und kannst du aber so, also gibt es eine Planbarkeit im Sinne von, wenn dich jetzt jemand fragt, wollen wir im August zusammen in Urlaub fahren oder jemand sagt, ich heirate im September, kannst du das dann so frühzeitig einplanen oder ist das auch immer spontan und möglich?
Ich kann auf jeden Fall, habe die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen. Das wird meistens schon ein Jahr im Voraus requestet und dann auch verteilt, damit quasi einfach die Planung einen Überblick darüber hat, okay, wer ist wann im Urlaub. Das kann man natürlich machen, dann müsste ich das in dem Fall ein Jahr im Voraus wissen. Das ist ja bei einer Hochzeit aber meistens auch gegeben, deswegen ist das eigentlich kein Problem. Ich habe aber auch die Möglichkeit, Off-Tage zu requesten und das mache ich 1,5 Monate ungefähr im Voraus. Wir requesten es immer zwischen dem 1. und dem 6. haben wir die Möglichkeit, das für den Folgemonat quasi zu requesten. Also ja, ungefähr 4 bis 6 Wochen im Voraus. Das wird auch meistens möglich gemacht. Gibt auch bestimmt mal Monate, gerade im Sommer, in denen das gerade am Wochenende manchmal ein bisschen eng wird, weil dann natürlich alle irgendwie am Wochenende frei haben wollen. Aber in der Regel ist das eigentlich dann schon möglich. Man muss es dann halt nur ein bisschen früher wissen. Oder man weiß es dann, wenn der Dienstplan Mitte des Monats rauskommt, weiß man für den Folgemonat, ob man an den Events teilnehmen kann oder nicht.
Und jetzt hast du ja noch keine Kinder, aber dein Vater war auch Pilot, deine Mutter Flugbegleiterin und auch dein Freund ist Pilot. Wie hast du denn die Arbeit deiner Eltern als Kind erlebt? Ist das ein familienfreundlicher Job? Ist da wirklich ein Familienleben parallel möglich?
Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wen man fragt. Ich bin großer Verfechter davon, weil ich einfach das auch so genossen habe, dass ich sehr früh sehr selbstständig sein durfte und auch musste. Jedes Kind geht da bestimmt auch noch mal anders mit um,
Stimmt,
aber
ja.
für mich war das eigentlich das Allerbeste, was mir hätte passieren können, weil meine Eltern mich echt auch oft mitgenommen haben. Ich konnte meinen Eltern Einkaufslisten schreiben, wenn ich wollte, dass die mir was aus Amerika mitbringen, dann war das halt
Wie cool.
super einfach möglich. Und ja, für mich ist es einfach, ich habe früh gelernt, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und sehr früh einfach sehr viel schon von der Welt gesehen. Und mich hat das, glaube ich, in meiner Persönlichkeitsentwicklung total gestärkt und mir sehr geholfen. Man muss schon auch irgendwie so ein bisschen ein soziales Umfeld haben, was einen unterstützt. Und es ist definitiv von Vorteil, wenn man beispielsweise die Großeltern in der Nähe wohnen hat, die einen da vielleicht auch unterstützen können oder dass man das irgendwie vielleicht auch durch Teilzeitmodelle löst. Wenn in meinem Fall war es jetzt so, dass beide eben geflogen sind und meine Eltern sind aber nie beide in Vollzeit geflogen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man so ein Familienleben ein bisschen besser planen kann. Also ich würde sagen, es ist einfach wie wahrscheinlich generell im Schichtdienst mit sehr viel organisatorischem Aufwand verbunden. Aber das bedeutet wirklich noch lange nicht, dass es nicht möglich ist. Und für die Kinder hat es jetzt aus meiner Perspektive gesprochen eigentlich mehr Vorteile als Nachteile.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wie gehst du mit diesen unregelmäßigen Schlafenszeiten und mit dem Jetlag um? Ist das eine Sache, an die man sich gewöhnt mit der Zeit?
Ich habe jetzt zum Glück in Anführungsstrichen keinen Jetlag, weil ich nur in Europa unterwegs bin. Ich bin nur auf der Kurz- und Mittelstrecke. Aber man priorisiert auf jeden Fall seinen Schlaf. Man entwickelt irgendwie auch Schlafroutinen. Man findet für sich heraus, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Je nachdem, ob man jetzt auch irgendwie nach Osten oder nach Westen fliegt und wieder zurückkommt, da spürt man, finde ich, schon Unterschiede. Das kann ich aus meiner Zeit als Flugbegleiterin auf jeden Fall sagen. Und man gewöhnt sich schon dran, muss ich sagen. Also für mich ist es jetzt überhaupt nichts Unnormales mehr, wenn ich auch an einem freien Tag mal um 6 Uhr morgens mir einen Wecker stelle, weil ich einfach schon so im Rhythmus bin. Wenn ich von einer Frühschicht komme, dann ist das für mich eine ganz normale Aufstehzeit und man passt sich einfach dem so ein bisschen an. Und ich muss sagen, wenn man dann bei der Arbeit ist und sehr früh aufgestanden ist, man hat da so viel zu tun und man hat gar nicht so viel Zeit eigentlich, sich da großartig Gedanken drum zu machen. Deswegen, ich habe da jetzt nicht so ein großes Problem mit, ehrlich gesagt, und denke schon, dass man da immer irgendwie seine Wege findet.
Ich glaube, was mich am meisten reizen würde, so am Pilotin und Stewardess und Steward da sein, ist auf jeden Fall auch das Reisen. Hast du ein Ziel, was du am liebsten anfliegst?
Ich fliege sehr gerne Ziele an, wenn es jetzt nur um das Fliegerische geht, wenn es nicht um das Aussteigen geht, bei denen ich einen schönen Anflug habe. Das sind
Mhm.
vor allem Orte mit Bergen oder mit Küsten. Nizza ist zum Beispiel ganz toll, weil da hat man erstmal die Berge und dann hat man das Meer und dann hat man wieder die Berge im Hintergrund. Das ist total schön. Oder ich bin total gerne nach Mailand geflogen, weil man da eben auch so tief über die Berge anfliegt und die Berge einem dann so nah sind. Und ansonsten muss ich sagen, fand ich bisher die innerdeutschen Layover, also wenn wir ausgestiegen sind und ins Hotel gegangen sind, eigentlich total langweilig, immer am besten, weil ich einfach durch die Ausbildung auch Freunde in ganz Deutschland habe, die sind alle irgendwo verteilt und ich kann dann einfach während der Arbeit meine Freunde oder auch teilweise meine Familie besuchen und deswegen war ich irgendwie am liebsten in Hamburg, Berlin oder jetzt in München irgendwie unterwegs.
Cool. Und aktuell, du hast es ja eben auch schon erwähnt, befindest du dich in einer sehr besonderen Situation, da du die Airline gewechselt hast. Wieso hast du dich dazu entschieden? Und vielleicht magst du auch nochmal sagen, in dem Zuge, wie so ein Wechsel abläuft.
Ja, ich war vorher in Brüssel stationiert bei Brussels Airlines, die aus Brüssel ausfliegt und habe mich jetzt dazu entschieden, die Airline zu wechseln, einfach weil ich in Frankfurt wohne und das quasi so das Ziel eigentlich von Anfang an war, eine Stationierung in Frankfurt zu haben, damit ich einfach nicht mehr 4 Stunden zur Arbeit pendeln muss, sondern jetzt nur noch 20 Minuten Arbeitsweg habe. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Zum anderen ist es natürlich auch schön, dass ich jetzt wieder einen deutschen Arbeitgeber habe. Ich habe jetzt wieder deutsche Kollegen. Das war auf jeden Fall eine total tolle und wichtige Erfahrung, mal im Ausland gearbeitet zu haben. Aber ich bin schon froh, dass ja ich jetzt einfach wieder zu Hause bin und so ein Wechsel läuft so ab, dass man sich eigentlich ganz normal bewirbt. Ich hatte jetzt dadurch, dass ich die Flugschule bei der Flugschule der Lufthansa Group abgeschlossen habe, einen internen Bewerberstatus. Ich musste nur noch ein Interview machen. Das war dann quasi mein Assessment, was ich nochmal machen musste. Und jetzt gerade mache ich einen Operator Conversion Course, ein OCC. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Das macht man, um einfach auf die Airline-spezifischen Verfahren trainiert zu werden. Genau, hat da einfach nochmal Training. Ich gehe auch nochmal in den Simulator. Jede Airline arbeitet so ein bisschen unterschiedlich, hat einfach so seine Eigenheiten. Und das ist wichtig, dass das einmal standardisiert wird und man das einmal lernt. Genau, das mache ich jetzt gerade.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Sicherheit zu sprechen kommen. Flugzeuge zählen ja zu den sichersten Verkehrsmitteln. Und gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr viele Menschen, die unter Flugangst leiden. Vielleicht magst du einmal grob einordnen, wo aus deiner Sicht da die Wahrheit liegt.
Ich glaube, das ist gar nicht so sehr die Frage von Wahrheit, weil ich glaube, dass vielen Menschen bewusst ist, wenn ich ihnen sage, dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel nach dem Aufzug, glaube ich, da gab es mal irgendeine Studie, ist die es auf der Welt gibt, dann verstehen die das schon, aber so eine Angst ist ja gar nicht rational und das ist auch nicht so einfach, die einfach auszuschalten und ich kann das total gut nachvollziehen und ich fühle da immer richtig mit, wenn ich Leute sehe, die Flugangst haben, weil es mir so leid tut, dass was für mich Arbeitsalltag ist und was für mich irgendwie so das Schönste auf der Welt ist, für jemand anderen gleichzeitig das Schlimmste auf der Welt ist und möchte da irgendwie immer gerne helfen. Also wir werden auf jeden Fall auf alle Situationen, die es so gibt, die eigentlich vorkommen können, werden wir vorbereitet oder wir werden zumindest darauf vorbereitet, dass wir mit allen Situationen, auf die wir treffen könnten, umgehen können. Wir trainieren regelmäßig Notfälle, sogar zweimal im Jahr. Wir gehen zwar alle 6 Monate in den Simulator und haben dann ein Training. Das sind auch immer wechselnde Situationen, die wir da trainieren. Wir lernen mit unterschiedlichen Wettersituationen umzugehen, mit technischen Ausfällen, ja, da gehören beispielsweise Triebwerksausfälle dazu oder Feuer, Rauchentwicklung an Bord, Triebwerksbrände. Wir lernen sogar, wie wir uns verhalten, wenn einer von beiden Piloten ausfallen sollte, also wenn wir das Flugzeug nur noch alleine steuern. Also da wird wirklich nichts dem Zufall überlassen. Und ja, ich würde manchmal gerne den Leuten den Einblick geben in die Branche, den ich jetzt durch meine Ausbildung schon erlangt habe, weil ich glaube, dann hätte wahrscheinlich niemand mehr Flugangst, wenn er oder sie wüsste, was im Hintergrund alles getan wird, damit das Flugzeug so ein sicheres Verkehrsmittel ist, wie es eben ist.
Ich glaube total, also ich stimme dir da total zu, was du meinst. Es ist bestimmt, also ich glaube zum einen, dass es viele Menschen beruhigt, wie du die Sachen auf Instagram teilst, wie du es hier im Podcast teilst, also Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und ich glaube auch, dass vieles Sorgen sind, die dann vielleicht doch im Endeffekt unbegründet sind, aber eben nicht rational sind. Also da kann man dann ja eben auch nichts für. Aber ja, auf jeden Fall schön, dass du es einmal so transparent geteilt hast. Ich möchte jetzt gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, Was nochmal ein bisschen besonderer ist, aber was auch einer der Gründe ist, weswegen du deinen Instagram-Account gestartet hast. Und zwar das Thema mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Luftfahrt. Und jetzt ist es so, dass ich selber mich beruflich sehr viel mit dem Thema Frauen in Führung, Frauen in Sichtbarkeit beschäftige, weil ich in der Female Leadership Academy arbeite und dementsprechend kann ich ziemlich genau sagen, wie die Lage in Unternehmen und in der Wirtschaft so ist. Aber beschreib du doch gerne mal, wie ist die Situation in der Luftfahrt?
Ja, wir sind aktuell 7% Frauen in Deutschlands Cockpits und ich finde, das ist einfach zu wenig.
Krass, total,
Ich bin
ja.
oft alleine und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert. Und das ist eigentlich auch der Hintergrund gewesen, weshalb ich mit Social Media gestartet habe, einfach weil ich dadurch die schnellstmögliche Möglichkeit hatte, dem Thema Sichtbarkeit zu verschaffen. Und ja, hoffe, dass ich da so ein bisschen meinen Teil zu beitragen kann, dass ich irgendwann einfach nicht mehr so alleine bin.
Ich habe auch gerade heute Morgen wieder deine Story dazu gesehen, dass du meintest, dass du bei den Schulungen und Kursen, die du gerade hast, auch häufig wieder die einzige Frau bist. Und da hattest du auch dann die Frage an deine Community gestellt, was die glauben, was die Faktoren oder was deren meiner Meinung nach die Faktoren sind, die sich ändern müssten. Kannst du das so ein bisschen benennen, auch wenn es wahrscheinlich natürlich viel individuelle Faktoren sind, aber siehst du in der Branche Gründe oder Faktoren, die sich ändern müssten, damit wir näher an eine Gleichberechtigung zumindest kommen?
Also, was ich oft gelesen habe, war zum einen dieser finanzielle Aspekt. Die Ausbildung ist auch einfach sehr teuer und bringt ein sehr großes finanzielles Risiko mit sich. Und Frauen sind ja generell statistisch gesehen weniger risikoaffin als Männer. Und ich glaube, die überlegen sich das zweimal, bevor sie diese Ausbildungen anfangen, ja, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und ich glaube, wir dürfen uns einfach mehr zutrauen. Also wir sind teilweise so verkopft und eigentlich ist es was Gutes, weil wir versuchen im Cockpit ja auch uns jedes mögliche Szenario irgendwie im Kopf vorzustellen und uns zu überlegen, okay, was wäre jetzt mein Plan B, C, D, E und F, wenn X, Y, Z passiert. Aber man muss halt trotzdem ins Tun kommen und wenn man so in seinem Kopf dann irgendwie gefangen bleibt, weil man irgendwie Angst hat, vielleicht auch vor dem Scheitern oder ich habe oft gelesen, es gibt manchmal tatsächlich schon eine Angst vor der Angst, dann kommen wir da irgendwie einfach nicht weiter. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die vielleicht auch dadurch gelöst werden kann, dass wir einfach sichtbarer sind im Cockpit als Frauen, weil es, glaube ich, schon schwierig ist, wenn man niemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann, sich überhaupt vorzustellen, dass man das auch schaffen könnte. Und das ist quasi der Hebel, den ich versuche, so ein bisschen zu bedienen.
Ich habe da mal den schönen Satz zu gelesen, jede Frau, die sichtbar ist, schafft ein neues Vorbild für eine andere Frau. Und genau das
Ja.
ist es ja, total. Magst du einmal sagen, wie teuer ist die Ausbildung?
Die Ausbildung kostet jetzt gerade zum aktuellen Standpunkt 120.000 Euro.
Wahnsinn.
Das ist natürlich eine Menge Geld und ich kann das
Ja.
total nachvollziehen, dass man da auch Bedenken hat und man muss sich das auf jeden Fall auch gut überlegen. Also das ist nichts Schlechtes, das ist definitiv was Gutes, aber man darf sich trotzdem von seinen, oder ich wünsche mir, dass man sich von seinen Ängsten den Traum nicht nehmen lässt, weil die Zweifel sollten hoffentlich nicht größer sein als der Traum dahinter. Das wünsche ich mir
Total.
zumindest.
Total. Und gleichzeitig, wie teuer die Ausbildung ist, das finde ich schon immens. Nochmal zurück zu dem Thema. Hattest du denn schon mal eine Situation, wo du als Frau in deinem Beruf nicht ernst genommen wurdest oder wo du das Gefühl hattest, du warst benachteiligt, weil du eine Frau bist?
Ich würde sagen, ich wurde eher nicht erkannt als nicht ernst genommen. Das kann dann jetzt jeder selbst beurteilen, ob das dasselbe ist. So Situationen kamen definitiv schon vor, dass ich gefragt wurde, beispielsweise, wo denn mein Cockpit kommt oder wo mein Cockpit ist. Und ich wurde dann einfach für eine Kabinenkollegin gehalten. Und das ist auch okay. Also ich werde oft gefragt, wo ist der Copilot? Und sage ich, Sie können gerne Ihre Frage an mich stellen. Ich werde es dem Co-Piloten weiterleiten. Ja, sowas kommt schon mal vor. Das ist nie böse gemeint. Und ich hatte teilweise auch schon Situationen, in denen mein Gegenüber das dann verstanden hat. Und es war ihm oder ihr dann wahnsinnig unangenehm. Aber es ist halt trotzdem immer, das sind immer Situationen, die brennen sich unterbewusst ein und man hinterfragt dann einfach irgendwann seine Daseinsberechtigung. Und ja, da muss man manchmal so ein bisschen gegen ankämpfen, glaube ich. Als Frau, ich bin eben auch einfach eine sehr junge Frau, ich bin eine relativ kleine und auch eine relativ zierliche, schmale Person. Und ich glaube, das Stereotyp von einem Piloten, das typische Bild, das man im Kopf hat, das sitzt einfach noch so tief gesellschaftlich, dass man im ersten Moment das gar nicht zuordnen kann, dass ich jetzt diese Rolle eben auch ausführen darf.
Auf jeden Fall total bewundernswert, dass du den Weg gehst und da in die Sichtbarkeit gehst. Ich finde, man sieht es ja auch in vielen anderen Bereichen, sei es jetzt gerade in der Bundesliga, wo wir die erste weibliche Cheftrainerin haben, dass es genau solche Vorbilder braucht, um die Norm zu brechen und um zu sagen, es können genauso Frauen und Männer Flugzeuge fliegen. Also auf jeden Fall richtig cool. Hast du da noch so einen Ratschlag, wenn jetzt hier junge Frauen zuhören, die vielleicht überlegen, auch in die Luftfahrt zu gehen? Was wäre so dein Ratschlag an die?
Ich glaube, ich würde Ihnen raten, nicht zu warten auf dieses Gefühl von, ich bin jetzt perfekt vorbereitet oder ich bin perfekt genug, um mich zu bewerben. Ich glaube, dass viele Frauen viel länger an sich selbst zweifeln, obwohl sie schon absolut geeignet für diesen Job wären. Und ich finde, wenn man diesen Wunsch und diesen Traum irgendwie im Hinterkopf hat, dann hat das irgendwie auch einen Grund und man darf das ernst nehmen. Wir haben eine Daseinsberechtigung in der Branche, auch wenn wir noch nicht so viele sind. Und am Ende des Tages denke ich auch, wenn man das nicht versucht, dann wird man auch nie wissen, ob das genau der richtige Job für einen gewesen wäre. Und deswegen bin ich immer Team, einfach machen und einfach mal ausprobieren und sich auch zu überlegen, was habe ich denn zu verlieren? Weil meistens hat man gar nicht so viel zu verlieren.
Ja, gehe ich komplett mit. Gibt es denn Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Pilot oder Pilotin zu werden?
Ich glaube, viele denken immer, das ist auf jeden Fall das, was mir widergespiegelt wird, in Gesprächen mit Frauen, denken, dass man super gut in Mathe und in Physik sein muss und man muss ein technisches Verständnis mitbringen. Und sicherlich sind das Sachen, die man irgendwie auch braucht, aber die kann man sich in der Ausbildung auch aneignen. Also ich war auch nicht besonders gut in Mathe und in Physik und technisches Verständnis, das sind alles Sachen, die kann man erlernen. Das ist jetzt nichts, was, ja, wo man ein Naturtalent für haben muss. Und viel wichtiger, finde ich, sind Soft Skills wie Teamfähigkeit, ein Verantwortungsbewusstsein, dass man auch irgendwie belastbar ist und ruhig Entscheidungen treffen kann in vielleicht auch mal stressigen Situationen. Man sollte definitiv bereit dazu sein, auch viel und diszipliniert zu lernen und zu arbeiten, aber man muss vieles gar nicht mitbringen. Die Ausbildung ist ja dafür da, dass man da auch lernt, wie man so ein Flugzeug fliegt. Man muss das nicht vom ersten Tag an können.
Ja, vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für deine Einblicke in den Beruf. Wir beenden jedes Interview auch immer mit drei sehr ähnlichen Fragen. Und deswegen die erste der letzten drei Fragen quasi an dich. Wenn man jetzt hier nach dem Interview noch mehr von dir und deinem Beruf erfahren möchte, ich habe es ja schon angedeutet, du bist auch auf Social Media unterwegs, du hast selber einen Podcast. Erzähl doch nochmal, wo kann man dir am besten folgen? Wo findet man dich?
Ja, voll gerne. Also am aktivsten bin ich eigentlich auf Instagram, auf YouTube und im Podcast, den ich gemeinsam mit meiner Freundin Julia, die auch Pilotin ist, gestartet habe. Und genau, da könnt ihr mich auf jeden Fall erreichen. Dort findet ihr ganz viele Infos auch nochmal zur Ausbildung, zum Auswahlverfahren, falls ihr euch dafür interessiert und denkt, ich möchte auch gerne Pilotin werden, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich irgendwann dann mit euch zusammenarbeiten darf. Genau.
Ja, das packt mir auf jeden Fall auch alles nochmal in die Shownotes, dass ihr das da direkt habt. Gibt es vielleicht einen Aspekt, den wir von deinem Beruf jetzt in dem Interview noch nicht beleuchtet haben? Also gibt es irgendwie abschließend noch etwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
Ich glaube, viele wissen manchmal gar nicht, wie viele Menschen eigentlich an so einem Flug beteiligt sind. Also man sieht natürlich immer uns als Crew, man sieht uns im Cockpit und die Flugbegleiter und Flugbegleiterin in der Kabine. Aber manchmal erinnere ich mich noch daran, ich hatte früher so einen Wimmelbuch-Flughafen. Und da sind unfassbar viele Leute dran beteiligt, dass jeder einzelne Flug auch einfach sicher von A nach B fliegt. Und ich finde, das kann man irgendwie auch mal hervorheben. Also da sind so viele Leute dran beteiligt. Und ja, das ist irgendwie eine ganz faszinierende Branche. Und auch wenn ihr jetzt sagt, ich fasziniere mich irgendwie dafür oder ich finde es faszinierend, ich finde das total interessant, aber traue mich nicht, Pilotin zu werden. Es gibt noch ganz, ganz viele andere tolle Berufe am Flughafen, innerhalb einer Airline, in der Branche, um diesen ganzen Themenbereich drumherum. Da findet auf jeden Fall jeder seinen Platz.
Und dann haben wir noch unsere Abschlussfrage an dich, die wir jedem Gast und jeder Gästin zum Ende stellen. Denn wir leben ja aktuell in einer Zeit, wo es sehr viele schlechte und beängstigende Nachrichten gibt. Und deswegen haben wir uns hier vorgenommen, unseren Podcast immer so positiv wie möglich zu beenden. Deswegen, welche guten Nachrichten erlebst du in deinem Joballtag oder was gibt dir Hoffnung oder bringt dir einfach gute Stimmung in den Tag?
Ich bekomme manchmal Nachrichten von jungen Männern, aber auch jungen Frauen, die mir schreiben, dass sie beispielsweise das Auswahlverfahren bestanden haben und dass sie sich so freuen, dass sie jetzt quasi starten können in die Ausbildung und den ersten Schritt machen können. Und ich schreibe dann auch immer, mein Herz hüpft dann immer ein bisschen. Es ist total schön zu sehen, wie viele junge, aber auch ältere Menschen, ich sage auch immer, es ist nie zu spät, diesen Weg einzugehen. Also auch wenn ihr schon eine Karriere hinter euch habt oder mitten im Berufsleben steckt, dann könnt ihr, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, das ist was, was gut zu mir passen würde, dann könnt ihr diesen Weg auch immer noch einschlagen. Und ja, diese Nachrichten, die ich bekomme und auch das Feedback irgendwie, dass Leute vielleicht auch wegen meiner Inhalte selbst an eine Karriere in der Luftfahrt glauben, das bedeutet mir unglaublich viel und deswegen mache ich das jeden Tag und habe da auch so viel Spaß dran. Und das zeigt mir am Ende des Tages auch, dass Sichtbarkeit wirklich was verändern kann und dass wir langsam, sehr langsam, aber sicher immer mehr Frauen in der Luftfahrt werden. Und das ist total schön zu sehen.